Herzlich willkommen beim Textquartett, dem Podcast von IWB, NWB International. Wir gehen in die zweite Staffel. Wir, das sind Dr. Matthias Hildebrand, Dr. Florian Holle und ich, Eva Oertel. Zweite Staffel, das heißt 12 weitere Ausgaben. Und bevor wir in die neue Runde starten, möchten wir erstmal ganz herzlich Dankeschön sagen an Sie alle, an euch alle, die unseren Podcast hören und uns Feedback dazu senden. Wir haben mittlerweile über 4000 Abonnenten auf den verschiedenen Kanälen und das hat alle unsere Erwartungen übertroffen und deswegen machen wir jetzt eben auch weiter. Wir lernen trotzdem ständig noch Neues dazu und haben uns heute auch einen Gast eingeladen, von dem wir wirklich noch viel lernen können. Sie ist nämlich ganz aktiv auf ganz vielen Gebieten, macht aber unter anderem eben auch einen Podcast, für den sie sogar für den Deutschen Podcastpreis nominiert wurde. Simone Menne, ganz herzlich willkommen in unserer Runde.
Es ist mir eine Freude und Ehre.
Schön, dass Sie da sind. Und Matthias wird, wie es guter Brauch ist, zunächst mal unseren Gast bei unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen.
Ja, das werde ich machen. Also wir haben schon das Gefühl, dass wir heute den Gast als Profi haben und wir von Frau Menne lernen können. Frau Menne, wissen Sie, wie viele Zuhörer Sie haben bei Ihrem Podcast?
Ungefähr? Ja, also 11.000 oder so.
Ja, super. Wahnsinn.
Aber es kommt immer auf die Gästin an. Dann. Mhm.
Da braucht man nur noch ein ganz bisschen.
Genau. Aber vielleicht schaffen wir das mit Ihnen. Ja, also ich stelle unseren Gast vor. Das mache ich sehr gern, weil wir, das werde ich gleich noch ein bisschen erzählen, gewisse Gemeinsamkeiten haben. Frau Menne haben wir kennengelernt und ich glaube viele andere im Steuerbereich als das erste Mal noch richtig wahrgenommen. Also auch sehr nah bei einer WIN-Konferenz vor 2 Jahren, wo sie Schirmherrin war. Was uns alle gefreut hat, dass im Prinzip mal jemand außerhalb des eigentlichen Steuerbereichs bei so einer Konferenz dabei ist und auch nochmal in eine andere Sichtweise hineinbringt. Das war sehr spannend und das war auch der Grund, warum wir Frau Menne heute eingeladen haben. Aber vielleicht kurz zum Werdegang. Frau Menne kommt aus Kiel und ist jetzt auch wieder in Kiel und dazwischen ist ganz, ganz viel passiert und das ist auch unsere Gemeinsamkeit. Wir haben beide in Kiel studiert. Ich habe die Stadt lieben gelernt und auch tatsächlich dort jemanden kennengelernt, der jetzt meine Frau ist. Also ich habe da eine große Beziehung zu der Stadt. Frau Menne hat in Kiel, das will ich unbedingt ganz am Anfang erwähnen, weil ich es ungewöhnlich und toll finde, eine Galerie. Und wenn man denkt, Kiel ist, oder das nicht so kennt, Kiel ist hässlich, dann sollte man einmal durch die Dänische Straße in Kiel gehen und hinter dem Städtischen Museum in die Galerie, damit man merken, dass es auch sehr, sehr schöne Ecken dort gibt. So, wie komme ich jetzt zurück zum Lebenslauf? Frau Menne hat schon eine gewisse Nähe zu unserem Fach. Und zwar hat sie nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht zur Fachgehilfin in Steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen. Und danach hat sie BWL studiert in Kiel. Sie hat dann als Revisorin begonnen, zuerst in der ITT Corporation. Und danach ist sie zur Lufthansa gewechselt. Und dort hat sie in der Lufthansa in verschiedenen Bereichen Finanzabteilungen durchstritten und im Finanzbereich Karriere gemacht. Und das ist, also ich weiß gar nicht, ob ich das alles schaffe, das aufzuzählen. Sie war zuständig für Rechnungswesen, für Shared Service Center, für M&A, für Finance, für Accounting. War dann CFO für eine Tochter der British Midlands, die sie dann verkauft hat. Und das Außergewöhnliche finde ich, ist, dass sie in dieser Zeit in verschiedenen Ländern und Städten war. Sie war in Lagos, in Nigeria, in Paris, London, Malaysia, Ungarn, Irland. Ich weiß gar nicht, ob ich alle aufgezählt habe. Und ist dann 2010 die Finanzvorständin geworden der Deutschen Lufthansa und damit die erste Frau in dieser Position in einem DAX-Unternehmen. Und hat diese Position dann 3 Jahre begleitet oder war in dieser Position 3 Jahre und ist dann gewechselt von einem DAX-Unternehmen zu einem familienbesitzfindlichen Unternehmen zu Böhringer Ingelheim, war dort auch Finanzvorständin in einem also völlig anderen Wirtschaftszweig und in einem Familienunternehmen und ist dann aus dieser CFO-Position hinausgegangen, um sie war vorher schon Aufsichtsrätin bei BMW, um sich dann diesem Thema Aufsichtsrat zu widmen und ist jetzt zurzeit Aufsichtsrätin bei der Deutschen Post, bei Henkel, bei Johnson Controls, Russell Reynolds, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das habe ich nämlich nicht auf dem Zettel draufstehen. Und ist aber neben dieser Tätigkeit als Aufsichtsrätin auch sehr aktiv, bringt sich ein in verschiedenste Themen wie Diversität, aber auch Klimapolitik neuerdings, hat diesen Podcast und ist das, was Eva auch schon sagte, also vielfältig unterwegs. Und insofern sind wir total froh, dass Sie zu Gast sind, weil Sie uns, glaube ich, ganz viel heute erzählen können. Und entschuldigen Sie, wenn ich irgendetwas verpasst oder vergessen habe in Ihrem Lebenslauf.
Nein, es ist, ich glaube, Sie haben es ein bisschen geschönt. Also das. Und ich war nicht in all diesen Ländern längere Zeit, sondern hatte dort Positionen inne, aber teilweise nur Aufsichtsratspositionen. Also ich habe nie in Ungarn oder Malaysia gelebt. Mhm. Also da müssen wir die Zuhörer und Zuhörerinnen dann, damit sie nicht völlig verwirrt sind, wie ich das alles geschafft habe. Und ich war immer, also so gut wie immer, zuständig für Steuern. Ne? Mhm. Also in all diesen Positionen war der Bereich Steuern immer bei mir. Also von daher habe ich schon eine Affinität, aber natürlich bin ich überhaupt nicht die Spezialistin, die Sie sind. Und ich bin gespannt, also ich habe nachher zwei Themen, da hätte ich gerne Ihren Rat.
Um Himmels Willen, das hat man noch nie, ja, dass wir herausgefordert werden. Bevor wir jetzt in die Steuerwelt eintauchen, wollen wir aber noch kurz auf Ihren Podcast eingehen. Die Boss, Macht ist weiblich. Jetzt könnte man sich denken, da ist doch irgendwas Provokantes bei. Zwei Fragen. Erstens, was steckt hinter dem Titel und was ist Anliegen des Podcasts? Und zweitens, wenn wir mal uns selbst reflektieren in unserer Steuerwelt, haben wir gedacht, da gibt's eigentlich ganz schön viele Frauen, die Verantwortung tragen in deutschen Großkonzernen für die Steuerfunktion. Wir haben gedacht an SAP, Henkel, Beiersdorf, Deutsche Bahn, Allianz, Zalando, Teamviewer und auf dem Weg hierher habe ich noch an Lufthansa und die Deutsche Bank gedacht. Sprich, ist es vielleicht in Finanzpositionen für Frauen vielleicht sogar einfacher, Karriere zu machen? Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Also fangen wir mal mit dem Podcast an. Ja, das war der Tatsache, ich setze mich stark für Diversität ein. Und wir brauchen für Frauen auch Rollenvorbilder. Und da haben wir gesagt, es ist eben nicht immer der Boss, sondern es ist häufig und soll noch häufiger sein, die Boss. Aber natürlich wollen wir damit auch ein bisschen provozieren und so ein Stolperstein, weil ja, das, wir reden ja auch viel über Gendern, die Boss nicht so richtig passt in der deutschen Sprache. Da denkt jeder, hey, halt mal stopp. Muss doch der Boss sein. So, das war die Provokation. Das Thema Macht ist eins, wo ich sage, Macht ist per se mal eine gute Sache. Denn mit Macht kann man was bewegen und man muss halt das Richtige bewegen. Und deswegen gerne auch weibliche Macht. Und da lade ich dann Frauen ein, die besondere Positionen haben, also ungewöhnliche Positionen, eine Dirigentin, Simone Young war da. Ich habe jetzt vor kurzem mit einer Köchin, sagt man ja gar nicht, Chefin gesprochen, die zwei Sterne hat und aber auch mit Katharina Barley gerade, das war der letzte, der veröffentlicht wurde. Also das ist super spannend für mich, so ähnlich wie Sie auch Ihren Podcast schildern. Ich denke, man lernt mit jedem Gast, mit jeder Gästin was hinzu und es ist super spannend. Also das zum Podcast.
Vielleicht lass mich noch ein Wort dazu sagen.
Gern.
Diejenigen, die jetzt Interesse haben. Ich kann nur die Ausgabe mit Dunja Hayali empfehlen. Das ist, habe ich schon in der Vorbesprechung gesagt, das ist also höchst unterhaltsam. Jeder ist irgendwo eine Minderheit, also irgendwo auf der Welt, ja. Mhm. Ich glaube, da kann man ganz viel lernen. Und daneben gibt es noch andere Gäste, die vielleicht sehr, sehr bekannt sind, die Sie jetzt gar nicht erwähnt haben. Ursula von der Leyen, Annegret Karrenbauer, AKK zum Beispiel, die hat übrigens eine Biografie, die heißt Macht ist weiblich. Da gibt es vielleicht eine Verbindung. Also da lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall mal reinzuhören.
Und jetzt kommen Caroline Kebekus. Ja. Caroline Kebekus mögen auch ganz viele gerne.
Ja, mhm. Ja.
Ja, zum zweiten Teil. Das stimmt. Im Übrigen habe ich mich am Sonnabend bei der Buchmesse gerade mit der Dame, die für Steuern bei Lufthansa zuständig war, getroffen.
Ja.
Also da war es auch eine Dame, die ich auch eingestellt habe und die jetzt bei der Deutschen Bank ist.
Mhm. Ja. Mhm.
Also es sind viele Frauen im Rechnungswesen, viele Frauen auch bei den Steuern. Und es ist ja häufig so, dass eben interessanterweise wenn es dann um die Führung geht, es häufig der Mann wird. Ja, also selbst wenn sie in der Mannschaft sehr, sehr viele Frauen haben, sind die Chefs häufig Männer. Und das ist eben der Punkt, wo wir sagen, das muss sich ändern. Also gerade, weil bestimmte Fächer prädestiniert sind für Frauen.
Aber vielleicht da wirklich nur noch mal die Nachfrage. Was empfehlen Sie jungen Frauen? Oder was ist der Trigger, wie man es trotzdem schaffen kann?
Also ganz wichtig ist wirklich auch klar zu sagen, dass man es möchte. Nicht? Also es wird ja häufig gesagt, die wollen gar nicht. Also wenn man dann sagt, also wir sollten doch mal Frauen besetzen, ja, die wollen nicht. Also früher war es auch noch, es gibt sie nicht. Ich denke, davon sind wir weit ab. Es gibt wesentlich mehr, oder was heißt wesentlich, es gibt mehr Hochschulabsolventinnen als Absolventen in so gut wie allen Fächern außer Ingenieurswissenschaft. Da sind es immer noch nur 25%. Aber wenn wir über Betriebswirtschaft reden, wenn wir über Volkswirtschaft reden, auch andere Fächer, die relevant sind für zum Beispiel Vorstandspositionen, da gibt es mehr Frauen inzwischen mit Abschlüssen als Männer. Es gibt häufig auch die besseren Abschlüsse bei Frauen. Und von daher gibt es keinen Grund mehr zu sagen, es gibt diese Frauen nicht. Es ist aber tatsächlich so, dass manche Frauen sagen, ich möchte nicht. Oder manche Frauen warten, dass sie entdeckt werden, dass sie befördert werden. Und da rate ich jungen Frauen, sprecht das deutlich aus, dass ihr gerne eine Führungsposition haben wollt und dass euch das Spaß macht. Ich denke, das ist mit das Wichtigste.
So, also das war, glaube ich, schon mal der beste Ratschlag. Viel mehr wird nicht mehr kommen heute, glaube ich, ja.
Nein, das stimmt nicht.
Nein, doch. Man muss
durch, schalten die Leute jetzt ab.
Man muss durch die Tür gehen, ja. Man muss durch die Tür gehen, wenn sie offen steht.
Und auch nicht in Konjunktiven reden, nicht? Frauen reden viel mehr in Konjunktiven und sagen, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass das eine interessante Position für mich wäre. Und die Männer sagen, den Job will ich haben. Mhm. Und alleine das führt schon dazu, dass Menschen, die besetzen, ob Frau oder Mann, sagen, oh, dann nehme ich doch den Mann. Das hört sich zielstrebiger an, nicht? Also auch die Sprache ist da eine ganz wichtige Sache.
Also das kann ich bestätigen. Das erlebe ich so im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis tatsächlich auch, dass Frauen im Grunde nach zurückhaltender sind als Männer. Aber jetzt wollen wir das Klischee gleich durchbrechen und wollen und müssen und werden mit Ihnen in die fachlichen Themen einsteigen. Und vielleicht beginnen wir erstmal so allgemein bei Ihrer Erfahrung als CFO, als Mitglied in diversen Aufsichtsräten. Sie haben es schon angesprochen, das Thema Steuern war immer in irgendeiner Weise bei Ihnen. Aber welche Bedeutung hat es tatsächlich in der Gewichtung, in der Planung? Wie blickt man so aus der Führungsrolle auf das Thema Steuern im Konzern?
Steuern spielt keine große Rolle, muss ich jetzt leider sagen. Und häufig ist das natürlich auch ein Problem. Aber leider wird das stellt man das dann zu spät fest. Also ich denke, es kann an meine Zeit bei der Lufthansa Technik denken. Da wussten Menschen wenig über Steuern und dann wurden aus Versehen Betriebsstätten gegründet irgendwo. Ja, also es ist wirklich ein Thema, wo jeder, der mit Steuern zu tun hat, nickt und sagt, ja, kenne ich auch. Und dieses Thema des Bewusstseins, wo gibt es steuerliche Risiken, mit welchen Aktionen, das ist nicht bekannt. Also selten, dass proaktiv wirklich auch kommuniziert wird, an den Stellen müsst ihr aufpassen. Dann ist es natürlich häufig so, dass zunächst mal eine betriebliche Entscheidung getroffen wird und dann gesagt wird, das müsst ihr schon irgendwie regeln steuerlich. Wir haben mal eine Matrixfunktion eingeführt, ja, und dann war so nicht ganz klar, also wer dann eigentlich welche Entscheidung in welchem Land trifft. Auch das hat Implikationen, da denkt kein Mensch am Anfang dran, einschließlich der Berater, der es empfohlen hatte. Das sind so Sachen, die mich immer gestört haben, dass wirklich Steuern, da wird immer gesagt, irgendwann gibt es eine Erklärung und versucht es günstig zu machen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch immer die Diskussion, was optimieren wir? Das Ergebnis vorsteuern oder nachsteuern? Und ich folge dem, also habe auch als Vorständin gesagt, wir machen keine Entscheidung nur für Steuern. Also es gibt keine Standortentscheidung und es gibt auch keine Organisationskonstellation nur wegen Steuern. Aber man sollte schon dann überlegen, welche Alternativen gibt es, wenn man sagt, rein betrieblich macht es Sinn, jetzt Folgendes zu tun, um dann tatsächlich zu sagen, wie vermeiden wir Steuerrisiken? Gar nicht so sehr, wie optimieren wir die Steuern, sondern vielmehr, es gibt Riesenrisiken, wenn wir es falsch machen.
Genau dieser Punkt Risiken. Man kann ja so verschiedene, also ich arbeite ja in-house schon seit mehreren Jahren, verschiedene Dinge verfolgen, wie man Aufmerksamkeit bekommt. Das eine ist ja, dass man tatsächlich auf Risiken hinweist und Angst macht. Ist das eine Strategie, die wirksam ist und sinnvoll ist? Also Angst macht, also man kann ja Risiken einmal sehen im Finanziellen, aber auch Risiken in Bezug auf Haftung, persönliche Haftung. Mhm. Ist das was gehört wird, oder ist das eher, dass dann so ein Vorstand sagt, nerv mich nicht damit?
Ja, letzteres. Also es ist wirklich so, und da kann ich alle nur warnen, also wenn man immer mit dem erhobenen Zeigefinger sagt, oh, und das kann schief gehen und wir wissen nicht, dann kommt nämlich häufig, ihr seid Verhinderer, nicht? Also, und ich denke, was wirklich eine gute Strategie ist, ist das, was Sie jetzt hier zum Beispiel tun. Und das vielleicht auch versuchen, im Konzern hinzubekommen, indem man dann wirklich Steuern spannend macht, nicht? Und sagt, ey, Steuern ist eigentlich, deswegen habe ich es gelernt, ja? Ich bin zum Steuerberater gegangen, weil ich gesagt habe, ey, das ist ein Thema, wo immer was Neues kommt, wo du immer was dazulernen kannst, wo du ein bisschen auch logische Sachen zusammensetzen kannst und was fordert intellektuell und da es proaktiv spannend zu erzählen, das finde ich immer besser als Angst machen. Mhm. Und wie gesagt, also bei Vorständen kommen viel zu viele Leute, da kommt die Rechtsabteilung, da kommt die Reputation, die Presse, die Steuerleute, irgendwer sagt immer, oh Gott, das ist ein Riesenrisiko. Das ist im Übrigen eins der Probleme, weshalb wir, glaube ich, in Deutschland so wenig innovativ sind, weil inzwischen tatsächlich Vorstände häufig ganz viel Angst haben, irgendeine Bewegung falsch zu machen. Und also lieber proaktiv das Thema so spannend darstellen, wie es ist. Und es ist ein spannendes Thema.
Mhm. Ja, absolut. Und also auch das Wort, was immer genannt wird, Businesspartner, aber das sehe ich auch so, also versuchen, Teil dieser Prozesse zu sein, frühzeitig dabei zu sein bei solchen Entscheidungsdingen oder bei Projekten. Und das ist nämlich auch eine Frage von uns, Steuern erklärbar zu machen. Und zwar so erklärbar, ja, dass man nicht nur erklärt, wie funktioniert es, sondern was hat das für Auswirkungen auf das Business. Also, Und vielleicht auch der Hintergrund, warum ist das so? Also zum Beispiel diese Sache, wenn man irgendwie international arbeitet, naja, jeder Staat will natürlich für sich einen Teil des Profits besteuern, um einfach erklärbar zu machen für die anderen, warum im Endeffekt, warum es Steuern gibt und was dahinter steht.
Also ganz, ganz wichtig. Also ich habe leider, jetzt mache ich ein Stereotyp auf und wahrscheinlich werden sich Ihnen die Haare aufstellen und den Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Aber Menschen, die gerne Steuern mögen, sind selten die besten Kommunikatoren. Ja, also, und wir hatten wirklich regelmäßig Menschen aus Steuerabteilungen, die durch Assessment Center geflogen sind. Und das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern einfach nur Auftreten und Kommunikationsfähigkeiten. Bei der Lufthansa Technik hatten wir einen Mitarbeiter, der gar nicht so richtig zu den Steuern passte und auch am Anfang wirklich Misfit war, bis wir festgestellt haben, der kann das genau gut. Der hat Spaß dran, Steuern zu kommunizieren, mit Menschen, mit Ingenieuren über Steuern zu reden, und der hat dann Newsletter gemacht und solche Sachen. Und das rauszufinden, wer kann Steuern anfassbar und erklärbar machen, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Überlegung für jede Steuerabteilung. Denn man braucht die, in Anführungsstrichen, Nerds, aber man braucht auch die, die gut kommunizieren.
Ja, wir verlieren uns sehr gern in Details, das ist wohl so. Und der Blick aufs große Ganze geht dann doch relativ schnell verloren. Aber ich will nochmal zurückkommen auf die Vorstandsarbeit. Ich bin ja BWLer. Und da sind Steuern schlicht und einfach ein Kostenfaktor. Wenn man auf den Unternehmensgewinn nach Steuern schaut. Aber neben dem Kostenfaktor Steuern gibt es ja noch andere Themen, wie kam gerade auch schon kurz zur Sprache, Reputationsthemen. Spielt das in der praktischen oder spielte das vielleicht auch aktuell im Blick auf eine Aufsichtsratstätigkeit, spielt das aktuell wirklich eine Rolle, die Steuerstrategie? Wie oft befasst sich eigentlich ein Vorstand mit einer Steuerstrategie oder wie oft sollte er es tun? Und welche Rolle spielen eigentlich Reputationsthemen?
Also, ich habe im Aufsichtsrat bisher noch nie viel von Steuern gehört. Und beim Vorstand ist es abhängig natürlich vom Unternehmen ab und an ein Thema. Wobei die Steuerstrategie selten Vorstandssitzungsthema ist. Das heißt, häufig genug ist Steuer dann ein Thema, wenn es ein Problem gibt oder aber wenn es M&A und Standortentscheidungen gibt. Und bei Standortentscheidungen ist es natürlich ein Thema. Und doch, ich lüge jetzt, wir haben einmal tatsächlich über Steuern auch im Aufsichtsrat geredet und da ging es um eine Konstellation Irland-Malta. Mhm. Und da gibt es dann auch Arbeitnehmervertreter, die sagen, das finden wir nicht gut. Also und da dann zu sagen, okay, wie sieht es aus, auch wenn es völlig legal ist, ist denn auch legitim, machen wir etwas, was die Konkurrenz vielleicht macht, was wir aber von unserem Wertegerüst her nicht für gut halten, das wird schon eher mal ein Thema, nicht? Also in dem Sinne ist dann Reputation fast wichtiger als die Steuerstrategie und die Steuerquote.
Und hat sich da in den letzten Jahren was verändert? Gab es da einen Wesenswandel vielleicht auch, was solche Themen angeht?
Kann sein. Für mich nicht wahrnehmbar in den Unternehmen, die ich direkt, denen ich direkt in den Organen mitsitze. Aber ich glaube schon, dass die Diskussionen insgesamt auch um Digitalsteuer und Steuerkonstruktionen, die dann durchaus ja auch in den Medien bearbeitet werden, dass das schon dazu führt, dass man sagt, also wir wollen auf gar keinen Fall in irgendeinen Geruch kommen und deswegen machen wir Steuern absolut korrekt und versuchen jetzt nicht, selbst wenn es möglich wäre, legale Schlupflöcher zu wählen. Aber ich glaube, das ist immer eher auf der Unternehmensebene und dann eher bei der Finanzvorständin oder dem Finanzvorstand, die das dann den Kollegen vorstellt. Und ich glaube, die Grundhaltung ist, bitte auf gar keinen Fall in den Geruch kommen, wir wollen nicht ein ehrlicher Steuerzahler sein.
Ich glaube, das erspiegelt genau das, was ich von zumindest deutschen Großkonzernen regelmäßig gespiegelt bekomme, dass überhaupt kein Interesse besteht, groß Steuerstrukturierung zu betreiben, um eben die Steuerlast nach unten zu bringen, sondern dass es um Rechtssicherheit geht und dass man eben versucht, auch Reputationsthemen zu berücksichtigen. Das immer schon in der Strategie wiedergespiegelt ist, aber im Hinterkopf findet es auf jeden Fall statt. Aber jetzt war gerade ein ganz spannender Punkt, nämlich wenn man als Finanzvorständin den anderen Vorständen was erklären muss mit Blick auf Steuern, gucken die auf ihr Telefon, spielen die irgendwelche Telefonspiele oder gucken sie genervt zur Ecke und denken sich nicht schon wieder mit diesem Steuerthema. Wie schafft man das, die Aufmerksamkeit bei dem Thema der anderen zu gewinnen? Nur weil es um viel Geld geht?
Da sind wir wieder bei der Kommunikation, nicht? Erzählen Sie eine spannende Geschichte.
Ja.
Ist immer dasselbe, egal über welches Thema Sie reden. Erzählen Sie eine spannende Geschichte und versuchen Sie immer, denjenigen, denen Sie es erzählen, klarzumachen, dass es Ihnen Sie betrifft. Ja? Also man muss immer versuchen, sich in die Perspektive des Gesprächspartners zu versetzen, um dann zu sagen, was ist ein Thema, was ihn interessiert? Und an welchen Stellen kann man auch Beispiele nehmen? Also ich habe oft mit Privathaushalten dann auch argumentiert, nicht? Also zum einen, wenn man es erklärt, also warum ist ein Gewinn von 1 Million nicht viel, dann kann man schon sagen, okay, wie ist es, wenn du am Jahresende dann mal auf deinem Konto vielleicht viel Geld hast, aber du weißt, im nächsten Jahr musst du das Auto reparieren und das Dach und die Schule für die Kinder oder wie auch immer. Und genauso kann man das dann auch, denke ich, bei Steuern, dass man einfach wirklich das Privatleben nimmt und sagt, guck mal, wenn du selbst selber deine Steuererklärung machst oder wenn du mit dem Finanzamt reden sollst. Das hat bei mir häufig geholfen. Aber es ist schon so, dass manchmal genervt die Augen gerollt werden. Das habe ich schon erlebt. Wenn jemand mit dem Handy gespielt hätte, hätte ich das, glaube ich, nicht gutiert.
Das glauben wir, glaube ich, sofort.
Ich hätte noch eine Frage. Das hatten Sie schon angesprochen. Keine Standortentscheidung wird getroffen, allein aus Steuergründen. Aber meine Frage geht in die Richtung, inwieweit Steuern schon in die Entscheidungsfindung mit einfließen. Und Florian hat das Thema Rechtssicherheit genannt. Ich finde also, ich glaube, aus Unternehmenssicht geht es gar nicht mehr so. Also Rechtssicherheit würde bedeuten, dass man am Ende irgendwann das Recht bekommt. Ich glaube, als Unternehmen ist es eher so, man muss zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Entscheidung treffen und man möchte Sicherheit haben, dass die Entscheidung steht. Deswegen würde ich es eher Investitionssicherheit oder letztlich geht es darum, zu dem Entscheidungszeitpunkt Sicherheit zu haben, dass das, was die steuerliche Auswirkung, die dann stattfindet, auch tatsächlich hält. Inwieweit spielen diese Dinge mit rein in solche Dinge? Wo öffne ich Standorte? Wo investiere ich?
Also wenn Sie Standortvergleiche machen, ist natürlich die Steuerbelastung immer ein Thema und hat natürlich auch einen Einfluss. Also wenn ich dann am Ende sage, die Logistik in diesem Land passt, also vom Standort her, ich kann also gut rein und raus exportieren, dann guckt man auch auf Zölle und auf Steuern und sagt, also und wenn die in dem einen Land viel höher sind als in dem anderen Land, dann investiere ich eher in dem niedrigeren besteuerten Land. Es ist überhaupt keine Frage. Und der nächste Punkt ist, da sind Sie dann ja auch bei dem Thema Rechtssicherheit und Verlässlichkeit. Wenn die Steuer niedrig ist, Sie wissen aber, dass sie durch Korruption erkauft ist, weil dann immer irgendjemand vor der Tür steht und sagt, ich hätte aber auch gerne Geld, dann wäre das ein absolutes No-Go. Und wenn die Gefahr besteht, dass regelmäßig Gesetze geändert werden und dass wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, dass Steuern beliebig angepasst werden, wie es denn gerade der Staatslage erforderlich ist, dann wäre das auf jeden Fall auch ein Grund, um Nein zu sagen. Ja, also deswegen, also es ist nicht so, dass Steuern überhaupt nicht betrachtet werden, aber man würde jetzt nicht unbedingt nach Luxemburg gehen, weil man da niedrige Steuern hat. Ne? Also das, es wird nie das allein Ausschlaggebende sein, aber es wird mit einbezogen und wenn am Ende eine Gleichheit zwischen zwei Standorten im Hinblick auf zum Beispiel die Produktion und Mitarbeiterausbildung, also das wären so die ersten Sachen, die man sich anguckt, nicht? Also das muss ein Standort sein, wo ich gut hin und zurückkomme, wo meine Mitarbeiter gut ein- und ausreisen können, also keine Beschränkungen es in der Hinsicht gibt. Und wenn man dann sagt, okay, und jetzt vergleichen wir die beiden und dann kommen die Steuern niedriger, dann nehmen wir die niedrigere Steuer.
Darf ich da auch eine Frage nachfragen? Mhm. Und zwar, wo sehen Sie denn da Deutschland im internationalen Vergleich? Bei uns wird ja schon immer bemängelt und beklagt, dass unsere Steuersätze, unsere Unternehmensbesteuerung extrem hoch ist im internationalen Kontext. Beim Thema Planungssicherheit, Anwendungssicherheit hätte ich das Gefühl, dass wir trotz aller Kritik eigentlich in Deutschland ganz gut dastehen, im Vergleich zumindest zu vielen Staaten auf dieser Welt. Aber wie ist denn da so Ihr Blick auf die Dinge?
Also ich habe ja auch noch ein Ehrenamt und das ist Präsidentin der American Chamber of Commerce. Und da machen wir auch regelmäßig eine Befragung der Mitglieder. Die Mitglieder sind deutsche und amerikanische Unternehmen und die stöhnen wegen Steuer. Und die sagen, Standortkosten in Deutschland sind zu hoch und möchten sicher, dass da weniger Steuerlast ist. Es ist so, dass während Corona ja überall in Europa weniger investiert wurde, Deutschland aber im Verhältnis noch recht gut dabei rauskommt. Und das liegt an guter Ausbildung und an Rechtssicherheit. Ja, also Verlässlichkeit. Ich weiß, ich kann mich auf die Gesetze verlassen und ich weiß auch bei Steuergesetzen, selbst wenn die Steuer hoch ist, da wird nicht irgendwas jetzt einfach noch hinterher gedealt. Das ist ein wichtiger Grund, aber ich denke schon, dass Deutschland aufpassen muss mit der Belastung für Unternehmen, um sicherzustellen, dass es auch weiterhin gute Investitionen in Deutschland gibt.
Wenn wir jetzt auf die aktuellen Sondierungs-, ach, jetzt sind es ja schon Koalitionsverhandlungen schauen, dann ist mein Gefühl, dass dabei für den Steuerbereich und auch für die Unternehmenssteuern sehr wenig bei rumkommt. Das wird dann immer damit begründet, dass eben der Haushalt es nicht hergibt und man eben auf diese, sagen wir mal, Ausgaben oder auf diesen Verzicht an Einnahmen, das ist ja vielmehr, nicht eben verzichten kann. Und dann findet die Debatte immer statt mit Steuersätze rauf und Steuersätze runter. Das ist ja intellektuell eigentlich, sagen wir mal, nicht, wird ja der Frage nicht gerecht. Ja, das Steuersystem ist ja eigentlich viel mehr als nur der Steuersatz. Woran liegt das, dass in Deutschland diese Diskussion immer so eindimensional stattgefunden wird und dass die Reformbereitschaft so gering ist? Weil wenn wir auf die letzten 15 Jahre schauen, ist im deutschen Unternehmenssteuerrecht natürlich viel passiert, aber im Wesenskern hat es sich kaum verändert.
Obwohl es immer Anläufe gab, dass man die Steuer auf dem Bierdeckel machen kann. Ne?
Ja.
Es geht ja in beide Richtungen, nicht? Also sie haben einfach zwei Lager und die einen kommen dann eher aus der Wirtschaftsecke und sagen, die Steuern müssen runter für insbesondere Unternehmen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, die Steuerbelastung ist zu hoch. Für Menschen, die nicht genug verdienen. Dann geht es um Steuererhöhung für Reiche und um Steuersenkung für Arme. Es auf den einfachen Punkt wird es gebracht. Und das ist natürlich der Politik und dem Wahlkampf geschuldet, nicht? Es ist genauso wie Geschwindigkeitsbegrenzungen. Also ich meine, Sie können in ganz Deutschland nur noch an sehr, sehr wenigen Stellen, glaube ich, wirklich unbegrenzt schnell fahren. Und trotzdem ist das ein Riesenthema im Wahlkampf oder jetzt auch in den Sondierungsgesprächen gewesen, wo ich sage, ja, das ist es jetzt echt nicht, womit wir unsere Zukunft retten. Und daher ist es mir tatsächlich fast egal. Aber es ist ähnlich wie die Steuern. Es wird halt vereinfacht. Ich glaube, man kann Bürgern und Wählern mehr zumuten, aber passiert eben nicht. Und manchmal wundert man sich auch schon, dass Wähler dann auch wirklich darauf reagieren und sagen, nee, die wollen die Steuern für Unternehmen senken, das ist ganz böse und deswegen wählen wir sie nicht. Also das ist Politik und Wahlkampf geschuldet und ist eigentlich ganz, ganz grausig, ja. Weil das meistens dazu führt, dass dann keine Grundsatzdebatte zum Steuersystem entsteht, sondern irgendwo rumgedoktert wird, nicht? Und dann versucht man es über die Hintertür, indem man Abschreibungsregeln ändert oder ne, bestimmte Sonderregeln für bestimmte Sonderinvestitionen oder bestimmte Sonderkonstellationen. Und das macht das natürlich alles eher viel komplizierter und noch undurchschaubarer. Und am Ende manchmal sogar kontraproduktiv. Und ich denke, was ein guter Punkt wäre jetzt für die Regierungsverhandlungen, und das stand meines Wissens bei den Grünen mit im Programm, ist, dass man Steuerschlupflöcher zumacht. Also damit wäre ja schon mal viel gewonnen und auch einiges finanzierbar. Man wirklich sagt, also bestimmte, also Verschärfung von Steuerprüfung Schließen von bestimmten Steuerlücken, um dann zu sagen, okay, für mehr hat es in einer Einigung, in einer Dreierkonstellation nicht gereicht im Sinne von Senkung oder Erhöhung.
Also Sie sprechen mir bei dem letzten Punkt nicht so, aber bei den Punkten davor aus dem Herzen. Ich sag immer, Politik muss Steuerpolitik mehr erklären. Ja?
Ja.
Und wir erleben viel zu oft Politiker, die sich nicht die Mühe machen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass sie es teilweise selbst auch gar nicht können, ja, es im Bereich der Steuerpolitik zu erklären. Und das führt dazu, glaube ich, dass wir diese eindimensionale die Diskussion haben. Mit Blick auf Steuerschlupflöcher, glaube ich, das passiert ja jedes Jahr. Wir haben jedes Jahr weitere Regelungen, wo versucht wird, Gestaltungen entgegenzutreten. Das ist das klassische Spiel Hase und Igel, was ich glaube auch immer bleiben wird und was auch völlig in Ordnung ist. Man kann sich als Steuerbürger nur wünschen, dass der Gesetzgeber vielleicht manchmal schneller ist und dass er vielleicht zielgenauer ist und nicht mit der Rasenmähermethode dann versucht, gleich alles zu erwischen.
Und genug Ressourcen, nicht?
Ja.
Genug Ressourcen tatsächlich.
Ja.
Also dass man wirklich sagt, ich habe genug Menschen, die auch Steuerprüfungen machen können.
Ja.
Und zu dem Thema Politiker, also ich bin ja ich stimme Ihnen ja zu, ich sage dasselbe wie zum Thema Steuerpolitik, auch zum Thema Energiepolitik. Andererseits ist es halt so, dass wir Politikern schon viel abverlangen, nicht? Denn die Welt ist heutzutage so kompliziert und wir verlangen eigentlich von jedem Politiker Generalist in dem Sinne zu sein, dass sie auch noch richtig gut in den Themen sind und kriegen es nicht hin, vielleicht auch zuzulassen, dass jemand sagen darf, wissen Sie, Steuern ist nicht mein Thema. Wir haben hier in unserer Partei aber jemanden, der Steuern richtig gut durchschaut und dem überlassen wir das, an den delegieren wir das und der darf auch dazu eine Aussage machen. Und wir verlangen halt häufig, dass jeder Politiker jedes Mal, wenn irgendwie jetzt in Kiel gefragt wird, wie sieht das aus mit den Steuern, jeder von denen auch in den Kieler Nachrichten was dazu sagen kann.
Aber verlangen wir das wirklich? Ich erinnere mich an Helmut Schmidt, der rauchend auf einer Bühne saß. Ihm wurde eine Frage gestellt und er sagte, dazu kann ich nichts sagen.
Ja, da war er aber wahrscheinlich schon 80.
Ja, ja, na gut. Ich bin
und musste nicht mehr gewählt werden.
Das gestehe ich zu, aber ich finde das stark, ja, wenn jemand auch mal sagt, dazu kann ich nichts sagen, bevor Absolut. Ich jetzt versuche, irgendetwas zu sagen, wo der ein oder andere denkt, mein Gott, das hättest du ja auch sparen können, lass ich es lieber bleiben.
Ich glaube, das denken viele, aber trotzdem tun wir es nicht. Und gucken Sie sich an, was in Talkshows passiert oder was auch manchmal passiert, wenn tatsächlich ein Politiker sagt, dazu kann ich keine Aussage machen. Dann steht am nächsten Tag in irgendeiner Zeitung, Scholz hat keine Ahnung von ich weiß nicht was. Oder Baerbock weiß noch nicht mal, was das und das ist. Oder irgend sowas. Ja? Mhm. Also es ist eine ganz schwierige Gemengelage. Ich selber gebe Ihnen absolut recht. Und ich glaube, das gilt auch für Unternehmen. Ja, man darf auch da sagen, das weiß ich nicht, selbst wenn es in meinem Ressort ist. Ich als Finanzvorständin in einer Aufsichtsratssitzung muss das Recht haben zu sagen, wissen Sie, diese Detailfrage zum Thema Steuern, die Sie mir jetzt gerade stellen, weil es in Ihrem Unternehmen gerade passiert ist, die kann ich jetzt nicht beantworten. Wir können jetzt sofort meine Steuerexpertin dazu ziehen oder ich beantworte sie im Nachgang. Also das sollte jedem Menschen zugestanden sein, weil die Welt ist so komplex, dass nicht mehr jeder alles kann.
Absolut. Und ich möchte noch ergänzen, das sehe ich genauso auch bei Beratern. Wenn ich als Inhouse-Mensch einen Berater frage in einem Gespräch und er kann die Frage dann nicht direkt beantworten, dann finde ich das viel ehrlicher und besser, dass er sagt, das muss ich jetzt nochmal nachlesen oder einen Kollegen fragen, ich komme darauf zurück, weil ich gar nicht erwarten kann bei dieser Komplexität, die es das Steuerrecht auch hat, dass auf alle Fragen sofort geantwortet werden kann. Also genau diese Ehrlichkeit drückt aus meiner Sicht auch stärker aus als Schwäche.
Ist auch vertrauensbildend, absolut.
So, jetzt müssen wir mal auf unseren Spickzettel schauen, welche Themen wir schon
wir
so ein Stück weit abgehakt
haben. Ein spannendes Thema, was ich unbedingt fragen will, ist in Bezug auf Shared Service Center und Digitalisierung. Das ist ja auch ein Thema, was Sie schon länger begleitet und insbesondere auch schon seit sehr langem Automatisierung, Digitalisierung und halt Shared Service Center. Und da ist die Frage, die Entwicklung, die wir jetzt sehen, dass viele Dinge automatisiert werden können. Gibt's lässt sich so zwei provokative Fragen. Wird es künftig noch überhaupt Shared Service Center geben? Und das zweite ist, wird es überhaupt noch Buchhalter und Steuerberater geben müssen?
Also es wird sich auf jeden Fall alles ziemlich ändern. Und wenn man so bedenkt, ich habe beim Steuerberater gelernt, noch mit einem amerikanischen Journal, ein ganz großes Buch mit T-Konten, wo es am Ende aufgehen musste. Ja, und da hat mein Chef drauf bestanden, damit ich auch wirklich weiß, wie Buchen geht. Und ich habe auch in meiner ganzen Laufbahn immer wieder festgestellt, dass man mit T-Konten viele Sachen ganz prima erklären kann. Andererseits ist es heutzutage so, dass Sie, wenn Sie eine Bestellung aufgeben und ein gutes System haben und dann den Wareneingang freigeben, das dann durchgebucht wird. Ne? Und das heißt, Sie brauchen niemanden mehr, der Eingangsrechnung bucht. Und das sollten wir uns auch ganz bewusst machen. Und das muss auch nicht schlimm sein, weil ich glaube, wir brauchen eben trotzdem Steuerberater, gerade wegen der Komplexität, gerade wegen auch globalen Aufstellungen oder Besonderheiten. Das denke ich, ist schon ganz wichtig. Wir werden auch Menschen brauchen, die strategisch Finanzen denken, ja, und wirklich zum Beispiel das Thema Steuerstrategie bearbeiten, aber auch das Thema, wie finanziere ich die Firma, was ist mit der Gesellschaftsform. Also ich glaube, wir brauchen noch viele Experten und Kommunikatoren, weil das wird immer notwendig sein, dass man Menschen im Betrieb erklärt, selbst wenn es automatisch passiert, was da passiert und was man nicht tut, weil sonst was Schlimmes passiert. Also es wird eine Phase geben, glaube ich, wo Arbeitsplätze wegfallen und es nicht so einfach sein wird, für diese Menschen gute, qualifizierte Jobs zu finden, weil es schwierig ist, hochzuqualifizieren, vielleicht für einige. Aber ich denke, der Versuch ist es wert. Ich denke, Siemens hat gesagt, sie wollen keine Leute mehr entlassen, sondern sie wollen alle weiterbilden, weil wir haben Fachkräftemangel. Und daher würde ich mir nur bedingt Sorgen machen, wenn ich mich als Steuerexperte empfinde, würde ich mir gar keine Sorgen machen. Aber für die reinen Routinearbeiten, ja, da wird viel wegfallen. Und wird es Shared Service Center geben? Wissen Sie, ich habe das erste Shared Service Center gegründet, das war 2001. Da gab's schon welche, da waren wir waren nicht die Ersten. Also Bayer hatte, glaube ich, war da ziemlich Frontrunner. Und damals wollte ich eigentlich nicht 50% meiner Mitarbeiter entlassen und dann in Polen wieder Menschen einstellen, sondern damals war schon die Idee von virtuellen Shared Service Center. Ja, und wenn wir alle sowieso im Homeoffice sitzen, dann sitzen wir eben nicht mehr zwangsläufig alle in einem Gebäude, sondern man arbeitet vernetzt, durchaus über Europa verstreut zum Beispiel oder sogar über die Welt verstreut wegen Zeitzonen und kann trotzdem im Sinne eines Shared Services arbeiten, dass nicht jeder an seinem eigenen Standort alles selber machen muss. Und das besprechen wir ja auch momentan zum Thema Globalisierung mit Supply Chain. Also es macht keinen Sinn aus meiner Sicht, jetzt alles wieder in Deutschland zu produzieren, in der Hoffnung, dass man dann nicht von China abhängig ist. Weil man ist immer von irgendjemandem abhängig. Und wenn es dann in Deutschland eine Überflutung gibt, dann haben wir auch ein Problem. Ja, also ich glaube fest an Globalisierung. Sie müssen bloß sich resilient aufstellen und vernetzt aufstellen. Und das gilt auch dann in dem Sinne für Shared Service Center.
Jetzt haben wir noch ein ganz großes Thema hier auf unserem Zettel. Und das ist das Thema Klimawandel, Klimapolitik und Nachhaltigkeit. Ich beschäftige mich jetzt seit bestimmt anderthalb Jahren gemeinsam mit Kollegen verstärkt mit dem Thema, was dieser Megatrend Nachhaltigkeit eigentlich für den Steuerbereich bedeutet. Und wir glauben, im ersten Schritt ist es insbesondere Transparenz. Jetzt ist das bei deutschen Unternehmen so, dass die steuerliche Transparenz nicht das allerbeliebteste Thema ist, auch weil man Sorge hat, dass man damit vielleicht Geschäftsgeheimnisse verrät, Gewinnmargen verrät, die Konkurrenz vielleicht gar nicht kennen soll. Mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit wird das aber zunehmend auch von der Gesellschaft verlangt. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie das Thema steuerliche Transparenz freiwillig oder braucht es vielleicht am Ende eine Verpflichtung, die ja mit dem, muss man ehrlich sein, EU-weiten öffentlichen Country-by-Country-Reporting ohnehin jetzt schon in der Spur ist?
Ja, es ist wie bei so vielen Themen, wo Freiwilligkeit nicht funktioniert, wird es dann irgendwann Gesetze geben. Und das war bei der Besetzung von Frauen in Führungspositionen so, wo es jahrelang eine freiwillige Selbstverpflichtung gab und die hat nichts gefruchtet. Und dann gibt's jetzt ein Quotengesetz, wo alle die Augen verdrehen, wo ich sage, ja, aber selber schuld. Ne? Also und ähnlich sehe ich das auch beim Thema Nachhaltigkeit und Steuern. Ich denke, das wird gefordert werden. Das wird gefordert werden von Konsumenten und das wird gefordert werden von Staaten. Und für mich ist wichtig, es muss ein Level Playing Field sein. Ja, es ist immer schädlich, wenn man dann sagt, okay, das gilt für Deutschland, aber im Zweifelsfall nicht für den Rest von Europa. Dann haben natürlich deutsche Unternehmen ein Problem. Und dasselbe gilt dann auch, wenn wir über Transatlantik reden oder auch wenn wir über China reden. Ja, also wir müssten schon versuchen, und das ist ein hoher und sehr, sehr schwerer Anspruch, aber zu sagen, wir haben globale Regeln und deswegen haben wir keine Benachteiligung von denen, die es dann ehrlich tun. Aber es, also das Thema ESG als solches, das ist ja dann nicht nur Umwelt, sondern auch Soziales und auch Governance. Und Steuern fällt bei mir unter in den Bereich Governance. Und da wird es mehr und mehr Regeln geben, dass da eine Transparenz herrscht.
Ich sehe das auch so. Ich würde aber noch einen Punkt ergänzen. Ich glaube, es hat mit allen drei, also IS und G zu tun. Warum? Staaten finanzieren sich ja bekanntlich über Steuern und sie können nur in nachhaltige Ziele investieren, wenn sie Steuereinnahmen haben. Und wenn ich über diese Brücke gehe, dann kriegt Steuern eine Riesenbedeutung auch für ESG, weil ohne die entscheidenden Mittel für Staaten können diese Staaten die Nachhaltigkeitsziele halt nicht erreichen. Ja, und über diese Brücke kriegt plötzlich auch das Thema Steuern diese Nachhaltigkeitsdimension. Das mag nicht jeder mögen, aber ich glaube, in der Zukunft kommt man daran nicht mehr vorbei.
Also es wird sicher, und das ist ja teilweise heute schon so, Steuern oder Subventionen sind, dass das versucht wird und versucht werden wird in Zukunft, Nachhaltigkeit auch mit entsprechenden Steuern zu incentivieren oder tatsächlich klimaschädliches Verhalten im Zweifelsfall zu bestrafen. Es geht natürlich auch viel über Bepreisung, nicht? Also CO2-Preis. Also da kriegen Sie im Zweifelsfall auch Geld. Also Deutschland muss jetzt zahlen, weil sie Klimaziele gerissen haben und muss Emissionszuschläge abkaufen von Ländern, die welche übrig haben. Also da gibt es einige Mechanismen, aber Sie haben recht, auch über Steuern wird bei dem Thema einiges passieren, wenn es um Nachhaltigkeitsziele geht und die Erreichung.
Ich will jetzt nicht hier zwingend die Gegenposition vertreten, aber ganz leicht wird es doch nicht, wenn man Steuern weltweit transparent macht oder Konzernsteuerbelastungen weltweit transparent macht. Es wird, glaube ich, nicht ganz leicht für die Finanzverwaltung, die in Rechtfertigungsdruck gerät, warum sie nur so wenig Anteil vom Steuerkuchen eines Konzerns vereinnahmt. Es wird aber auch nicht ganz einfach für den Konzern zu erklären, warum er meinetwegen in Deutschland 30% Steuerquote hat und in irgendeinem anderen Staat X 2, 3, 4, 5%. Da ist natürlich dann wieder das Thema Kommunikation gefragt. Insofern ist das alles recht rund heute in unserem Podcast. Aber insgesamt glaube ich doch schon eine sehr herausfordernde neue Dimension, die da auf beide Seiten, Regierung, Verwaltung, wie eben auch Unternehmertum zukommen dürfte.
Absolut. Also nicht falsch verstehen. Deswegen habe ich gesagt, das ist ein echt dickes Brett. Ja. Also und das ist ja heute schon so. Und das zusammengenommen mit der Tatsache, dass das halt in den meisten Ländern es ja genauso ist wie in Deutschland, dass man eben Sorge hat vor totalen Restrukturierungen, ja, dass das eher dazu führt, dass man dann wieder irgendwelche Arabesken macht, die noch nicht mal legal zu erfüllen sind. Also man sagt, ich muss entweder gegen ein Landesrecht oder gegen ein anderes Landesrecht verstoßen. Also es wird überhaupt nicht einfach. Man sollte zumindest in Europa anfangen. Denn das Problem ist, wir haben zwar einen Binnenmarkt, aber wir haben eben weder im Bereich der Finanzen, Steuern oder auch Sozialsystemen Ähnlichkeiten oder Gleichheit. Und das führt natürlich immer dazu, dass sie dann sagen, okay, dann gehe ich halt wegen der Steuern nach Irland oder nach Luxemburg und dann gehe ich wegen der Gehälter nach Rumänien und dann gehe ich wegen, ich weiß nicht welcher Auflagen, halt in irgendein anderes Land. Und das wird immer dazu führen, dass sie Abwanderung haben, dass sie Ungleichheiten haben und dass sie Erklärungsdruck haben. Also überhaupt nicht banal. Ich denke aber zumindest Europa sollte versuchen, es hinzubekommen, weil wir ansonsten das noch schlimmere Sachen haben, nämlich dass sich die Länder gegenseitig blockieren, wie es jetzt im Zweifelsfall dann bei Digitalsteuern oder sowas ja passiert ist, dass einige gesagt haben, nee, also oder Mindeststeuer jetzt, ne? Ich gehe nicht auf die 15. Also und dann haben sie halt ein Europa, was uneins ist, und das macht es noch schlimmer.
Vielleicht noch eine Nachfrage. Ist das schon ein Thema, was auch mal im Aufsichtsrat diskutiert werden könnte von einem Unternehmen? Steuerliche Transparenz des Unternehmens? zu irrelevant. Ja,
in dem Gesamtzusammenhang, was machen wir überhaupt als Ziele beim Thema Governance, kann ich mir das schon vorstellen. Also die Diskussionen sind natürlich viel stärker geworden in Aufsichtsräten, weil auch Aufsichtsräte da ja jetzt in der Pflicht sind, richtigerweise, und dann auch wirklich darüber diskutiert wird, was sind unsere Ziele bei ESG. Und bei G fällt den meisten noch am wenigsten ein und bei Sozial auch noch nicht so viel wie schon beim Thema zumindest Klima und Nachhaltigkeit. Das wird sich entwickeln und ich denke schon, dass das kommen wird und dass das auch bedeuten wird, was bedeutet Good Governance in unserem Unternehmen und was heißt das zum Beispiel auch für das Thema, wie gehen wir mit den Steuern um? Ja.
Sie sind Mitinitiatoren der Deutschlands Zukunftsweisen, was genau auch diesen Themenbereich umspielt. Können Sie einmal uns kurz erzählen, worum es da geht und warum Sie da mitmachen?
Ja, das ist ein Zusammenschluss von sehr diversen Menschen. Unter anderem von Maya Göppel initiiert, die ja auch wirklich ein Buch geschrieben hat, wie wir neu denken sollen, Wissenschaftlerin und insbesondere auch beim Thema Klima. Und uns geht es darum, jetzt in den Koalitionsverhandlungen, aber auch später zu sagen, wie kann man wirklich neu denken und wie kann man auch mutig sein, neu zu denken. Und da geht es zum Beispiel auch darum, ist das Bruttoinlandsprodukt wirklich die richtige Zahl, um den Wohlstand eines Landes zu messen? Auch das Thema Sustainable Finance, das heißt, wie bemesse ich, ist EBIT die richtige Zahl? Oder sollte ich nicht auch andere Dinge, über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben, meine Mitarbeiter, die sind ein Vermögen, in das ich investieren kann, indem ich ausbilde und weiterbilde. Kann ich das in irgendeiner Form bewertbar machen, sodass Investoren es zu schätzen wissen? Und dementsprechend die Bewertung des Unternehmens steigt, wenn das Unternehmen nachhaltig agiert, sowohl im Bereich ihrer Mitarbeiter als auch im Bereich ihrer Umwelt. Und da sind verschiedene konkrete Themen. Es ist uns auch ganz wichtig, dass das eben auch Praxis dabei ist, wo wir dann wirklich auch mit Politik darüber reden wollen, welche Möglichkeiten es gibt. Und es gibt tolle Beispiele von Ländern, also Finnland, Schottland, Estland wird ja auch immer herbeigeführt, aber auch Neuseeland, die schon Ansätze haben, wie man grundsätzliche Systeme ändern kann, Strukturen ändern kann, um dort nachhaltiger, und zwar gesamtheitlich nachhaltiger zu agieren. Und den Mut wollen wir machen, ja, und zu sagen, traut euch, weil warum mache ich damit? Ich glaube, wir müssen uns trauen. Also, und ich bin ja nun 61. Ich war lange nicht politisch engagiert, habe aber gesagt, ich kann mich jetzt da nicht mehr raushalten. Ich glaube, dass wir dringend etwas tun müssen, sowohl was soziale Schere in Deutschland betrifft, was Bildung betrifft, also und die Tatsache, dass wirklich Menschen, die mit einer schlechten Ausgangsposition geboren werden, eben immer und nachhaltig schlechtere Chancen haben, auch was das Thema Umwelt betrifft. Ich muss mich engagieren und deswegen mache ich da mit.
Nur um zwei, drei Dinge zu nennen, die etwas näher sind im Steuerbereich aus diesem Programm, das beruht auf 7 Säulen. Das kann man alles sich angucken. Es gibt eine schöne Homepage von Deutschland Zukunftsweisen. Was ich total spannend fand, ist ein sogenanntes Planetary Boundary Accounting, dass man letztlich das, was Sie schon sagten, angesprochen haben, dass man in ins Accounting mit hineinnimmt, Dinge wie soziale, ökologische und nicht nur wirtschaftliche Beiträge. Und dass man im Prinzip auch oder insbesondere auch mit aufnimmt externe Effekte, wie zum Beispiel CO2-Verbrauch und ähnliches, um das alles sichtbar zu machen, was ein Unternehmen schafft auf der einen Seite, aber auch natürlich verbraucht, wofür es zurzeit nicht unbedingt zahlen muss.
Ja, und da sind wir bei dem Punkt, weshalb sich keiner Sorgen machen muss, dass der Job wegfällt. Mhm. Ja, wir müssen so viel neu erfinden und gute Sachen neu erfinden und innovativ sein, dass Buchen einer Eingangsrechnung wirklich eine Sache ist, von der wir dankbar sind, dass sie uns irgendjemand und zwar eine Maschine abnimmt.
Wir haben mehr Zeit, um uns um die wichtigen Dinge zu kümmern.
Ja, ja, genau.
Das ist, glaube ich, ja. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend.
Vielleicht noch zwei, drei andere Beispiele, die dort drin sind. Haben wir auch schon teilweise angesprochen, Abbau von zumindest schädlichen, klimaschädlichen Anreizen, die zurzeit noch da sind. Genannt sind Dieselprivileg, Pendlerpauschale, zumindest sollten wir darüber reden, Steuerbefreiung auf Kerosin und so weiter. Was auch genannt ist, das war auch im Wahlkampf zumindest teilweise in Diskussion, CO2-Bepreisung auf der einen Seite, aber auch die Auszahlung einer CO2-Dividende, so wird es hier drin genannt, dass man also sagt, man bepreist CO2, auf der anderen Seite gibt man das den Bürgern zurück. Und was auch genannt wird, das fand ich auch ganz spannend als Idee, eine gesamte Klimaprogression im Steuertarif. Das heißt, aus meiner Sicht macht es auch als Steuermensch Sinn, sich das einmal durchzugucken, das Programm. Da sind viele Dinge drin und das genau, was Sie sagten, die auch sehr praxisbezogen sind und teilweise in einzelnen Ländern auch schon vorhanden sind. Und ich glaube, dass das Ganze tatsächlich sehr anregend sein kann für die Politik, sich dann auch Ideen dort zu holen, die auch umsetzbar sind.
Ich bin begeistert, wie tief Sie sich da eingearbeitet haben. Ja, ich brauche durchaus auch Leute mitmachen noch.
Ja.
Ne?
Ehrlicherweise, ich kann sagen, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, das sind 100 Seiten. Ich habe mir die 7 Säulen angeguckt und dann habe ich so ein PDF. Dann bin ich in die Suche und habe Steuern eingegeben.
Okay.
Und dann wurde mir alles angezeigt, was mit Steuern zu tun hatte.
Und da gibt es also wirklich so gute Beispiele, auch schon praktizierte Beispiele, wo man sich trauen kann, das zu tun. Und das ist wirklich, und da bin ich bei dem Punkt, das kann man so spannend erzählen und dann auch sagen, ey, guck mal, das lohnt sich und das kann man durch eine steuerliche Lösung erreichen. Also das finde ich eine super spannende Erzählung auch für Menschen.
Und ich habe das Buch von Maya Göppe gelesen, das gibt es mittlerweile auch als Hörbuch. Ich glaube, über dieses Buch hat man auch einen guten Einstieg.
Ja, das stimmt, absolut.
Es zeigt sich mal wieder, dass Steuern ein Thema ist, was aber wirklich alle gesellschaftlichen Themen irgendwie beeinflusst, ja, oder wo Steuern einen Einfluss hat. Und das ist auch ja die Anforderung an uns Menschen, die professionell Steuerberatung im Unternehmen oder auf Ebene der Finanzverwaltung machen. Wir müssen uns mit all diesen Trends der Gesellschaft beschäftigen, weil früher oder später finden wir sie im Steuerrecht wieder. Das ist so gut wie sicher, weil wir so steuersensitiv sind als Bürger auch, ja.
Jetzt kommt der Werbeblock.
Da müssen wir natürlich, wir sind ja erstmal der Werbeblock. Bei dieser, sagen wir mal, Initiative wirkt auch Janine von Wolfersdorf mit Frau Menne. Mit der habe ich eine Gemeinsamkeit. Wir sind nämlich beide im wissenschaftlichen Beirat des NWB Verlags. Und dieser Podcast wird ja vom NWB Verlag produziert. Und das war jetzt meine elegante Überleitung zum Werbeblock. Normalerweise sagen wir jetzt, wo man so ein bisschen nachlesen könnte. Aber über das, was wir gesprochen haben, da hat noch keiner drüber geschrieben. Ja? Deshalb gibt es nur zwei kleine Hinweise. Erstens, natürlich hören Sie rein, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Podcast Die Boss. Ja? Lassen Sie sich nicht von dem Titel abschrecken, auch wenn der Sie vielleicht provozieren mag. Es lohnt sich. Und das Zweite ist, Matthias hat gesagt, das ist ja das Schwerste überhaupt, aber gut, wer sich für das Thema Steuern und Nachhaltigkeit interessiert, kann in der IWB 2020 nachlesen. Seite 816 fortfolgende. Da haben zwei Mitarbeiterinnen von PwC etwas zu diesem Thema geschrieben und ich war auch dabei. Und jetzt geht's weiter mit den Schlussfragen und die darf der Matthias heute machen.
Nee, der Zettel ist falsch. Das darf die Eva machen.
Ist ja nicht.
Ja, Eva, das habe ich falsch aufgeschrieben.
Ich hatte auch gedacht, Matthias hat sich das gewünscht, aber ich freue mich, wenn du mir das überlässt.
Ich durfte dir die Vorstellung ja schon machen.
Liebe Frau Menne, ganz am Ende unseres Podcasts gibt es immer die sogenannten knallharten Oder-Fragen, Alternativen, zwischen denen Sie sich bitte entscheiden müssen. Und wenn Sie uns dann immer noch kurz erklären, warum Sie sich so entschieden haben, dann freuen wir uns ganz besonders. Erste Frage.
Gut.
Zug oder Flugzeug?
Zug, weil es angenehmeres Reisen ist.
Prima. Zweite Frage. Wirtschaft, Politik oder Kunst?
Oh, Kunst. Kunst, weil letztendlich sind wir Menschen da nicht für die Politik und nicht für die Wirtschaft, die sind nämlich für die Menschen da, aber Kunst ist etwas, was Menschen berührt.
Und jetzt haben Sie die Vorlage geliefert für eine Zusatzfrage, die ein bisschen knifflig ist. Kunstfreiheit oder Steuerfreiheit?
Kunstfreiheit. Kunstfreiheit. Jeder Künstler oder jeder Mensch muss alles an Kunst machen dürfen, aber nicht jeder darf von jeder Steuer befreit sein.
Das ist aus Sicht der Finanzbeamtin eine sehr charmante Antwort. Kommen wir wieder zurück zum großen Tun. Machen oder beaufsichtigen?
Machen. Man kann immer etwas machen und nur beaufsichtigen ist nicht befriedigend.
Passt zu dem, was Sie eingangs gesagt haben. Macht und machen. Mhm. Dann eher eine private Frage. Eher auf Reisen oder lieber zu Hause?
Lieber zu Hause, jedenfalls momentan, weil ich wahrscheinlich sehr, sehr viel auf Reisen war und momentan genieße ich es absolut, in Kiel in der Provinz zu sein. Weil Kiel aber auch so schön ist.
Das stimmt.
Das freut Matthias. Und unsere letzte Frage, die passt ein bisschen zu Ihrem Podcast und vielem, was Sie auch erzählt haben. Gendern oder eher die klassische Sprache pflegen?
Nicht diskriminieren, aber nicht krampfhaft gendern. Also nicht die Sprache verbiegen, aber sicherstellen, dass man mit der Sprache nicht diskriminiert. Und manchmal ist die klassische Sprache diskriminierend und dann sollte man versuchen, andere Lösungen zu finden.
Moment, vielen lieben Dank. Das war ein ganz anderes oder eine ganz andere Ausgabe des Textquartetts, als wir sie sonst machen. Sonst schlagen wir uns hier mit tiefer Technik gelegentlich herum, die um manche Steuernormen ranken und streiten darüber, was richtig wäre und was falsch wäre. Heute haben wir uns ums große Ganze gekümmert.
Das finde ich schade. Ich wollte Ihnen zwei Fragen stellen.
Ja, ach so, dann los. Also, unbedingt.
Als Präsidentin der MCHEM, ne? Haben wir ein echtes Problem zum einen mit Hybrid-Mismatchen und der Umsetzung der Anti-Tax Avoidance Directive und mit der exterritorialen IP-Besteuerung in Kombination mit der veränderten Treaty-Shopee-Regelung. Hm. Und ich dachte, ich darf mit Ihnen in diese Tiefen heute einsteigen. Ja. Ich habe hier ein Briefing-Papier dazu. Bin aber froh, dass es nicht passiert ist, weil ich in der Hinsicht wirklich nicht die Expertin bin.
Ja, vielleicht ich bringe mal meine Mitstreiter nicht in Verlegenheit. Deswegen, ich sage dazu mal zwei Sätze.
Wir sind am Ende.
Ja, ja. Tschüss.
Die Umsetzung von 4K in Deutschland, dieser Hybridregelung, ja, ist natürlich für viele amerikanische Konzerne eine Riesenherausforderung, weil die aktuellen Strukturen, die dort bestehen, nicht zu dieser Regelung passen. Genau. Und insbesondere der Absatz 5, glaube ich, ist es von der Regelung einfach verrückt ist. Ja.
Absolut.
Und da braucht es irgendwie Klarheit, wie das zu verstehen ist. Auch um, sag mal, die Nachweispflicht, die sonst damit einhergeht, irgendwie in Grenzen zu halten.
Das, absoluten Punkt. Also es ist wirklich für die amerikanischen Mitglieder bei der MCHEM ein Riesenthema.
Ja. Und die Frage der Foreign-to-Foreign Lizenzzahlungen, die wollten wir hier nie ansprechen, um hier teilweise einige nicht in Verlegenheit zu bringen. Jetzt ist es doch geschehen. Das ist, glaube ich, ein mörderspannendes Thema, jetzt losgelöst von dem Streit, ob das nun richtig ist und ob das verfassungsmäßig und historische Auslegung, alles d'accord, kann man alles drüber streiten. Aber die Frage, die dahinter steht, ist, will man da eigentlich zwingend auf solche Zahlungen und das dahinterstehende, womöglich befindliche Besteuerungsrecht Deutschlands zugreifen? Mhm. Auch das ist eine spannende Frage. Aber ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei der letzten Änderung des der Norm 50D3 stand im gleichen Gesetz, wo es ums Steuerabzugsverfahren geht, auch eine Evaluierung drin, wie denn mit dieser Frage umgegangen wird, wie viele Fälle es tatsächlich gibt. Und ich kann mal so viel sagen, das Bundeszentralamt für Steuern hat, glaube ich, damit noch eine ganze Menge zu tun. Und das wird nicht von der Tagesfläche verschwinden. Es wird eher wieder viel stärker aufkommen. Das glaube ich schon. Aber spannend, also beides Themen.
Dann freut es mich, dass ich dann doch beides nochmal loswerden konnte.
Und da sind wir bei der Kommunikation wieder. Gerade das letzte Thema, das jemandem im Ausland verständlich zu machen, was Deutschland da tut, das ist ganz schwierig. Das ist sogar bei Steuerexperten im Ausland schwierig zu erklären.
Ja, da kommt dann zurück, that's ridiculous. Ja, das ist so die Reaktion. Trotzdem, jetzt versuche ich wieder den Bogen zu spannen zu meinem Abspannen. Ich finde, das war ein außerordentlich ehrliches Gespräch, weil wenn eine ehemalige Finanzvorständin der deutschen Lufthansa sagt, dass sie lieber mit dem Zug fährt, als mit dem Flugzeug fliegt, dann kann das nur ehrlich sein. Ich hoffe, das hat unseren Hörerinnen und Hörern auch Freude bereitet. Mir und uns, glaube ich, ganz, ganz sicher. Wir freuen uns auf jedes Feedback, immer gern an textquartett@nwb.de und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Vielen Dank, Frau Männer.
Ganz herzlichen Dank.
Ich danke.
Tschüss zusammen.